Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Es zeige eben, was politisch möglich war, meint die SPD-Abgeordnete Rasha Nasser. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU verteidigt den Plan im Bundestag. Der Schritt wirke auch indirekt, weil damit ein Anreiz wegfalle, nach Deutschland zu kommen.
In Köln steht ein Jugendlicher unter Terrorverdacht. Der 14-Jährige soll im Internet IS-Propaganda verbreitet haben. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben aber Medienberichten widersprochen, wonach der Jugendliche einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben soll. Dafür gäbe es keine Hinweise. Dementiert wurde auch, dass der Junge in Gewahrsam sei. Er habe sich selbst bei der Polizei gemeldet. Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Die Kommission ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro pro Stunde. Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass die Wirtschaft bis Jahresende nicht wächst. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
Ende vergangenen Jahres war die Behörde noch von einem leichten Wachstum von 0,2% ausgegangen. Der Grund, warum die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren werde, liegt nach Ansicht von Bundesbankpräsident Nagel vor allem an den neuen US-Zöllen und der Unsicherheit über die künftige Politik der amerikanischen Regierung. Das treffe vor allem die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr rechnen die Bundesbanker unverändert damit, dass die geplanten Milliardenausgaben für Verteidigung und Infrastruktur die Wirtschaft um knapp 1% anschieben. Für 2027 hat die Bundesbank ihre Prognose dann spürbar angehoben und erwartet jetzt ein Plus von 1,2%.
Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt in dieser Stunde der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und andere Vorstellungen von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Matthias Wetzel, RBB 24.
Auf dem Platz finden Besucher auch Stände mit Kunsthandwerk, Getränken und Essen aus vielen Ländern. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr erstmals in Friedrichshain statt und nicht in Kreuzberg und Neukölln. Grund sind Bauarbeiten auf der Gneisenaustraße. Die Strecke führt jetzt über die Frankfurter und die Karl-Marx-Allee. Bedenken von Anwohnern wegen des anfallenden Mülls wies die Co-Leiterin des Karnevals Seifert im RBB 24 Inforadio zurück. Man werde den Kiez so verlassen, wie man ihn vorgefunden habe, das sei ein besonderes Anliegen. Dafür wollten sich auch mindestens 40 freiwillige Helfer am Tag nach der Parade an einer Aufräumaktion beteiligen.
Wer über das Pfingstwochenende verreist, muss sich auf Staus auf den Straßen und auf volle Züge einstellen. Laut der Autobahn GmbH des Bundes dürfte es vor allem auf dem westlichen Berliner Ring und Teilen des südlichen Rings Behinderungen geben. Auf den betreffenden Abschnitten der A10 wird gebaut. Auch auf der A11 Richtung Ostsee und der A12 Richtung Polen ist mit mehr Verkehr zu rechnen. Dort könnten geplante Polizeikontrollen die Reisenden zusätzlich ausbremsen, hieß es. Auch in den Zügen dürfte es voller werden. Für den Fernverkehr meldet die Deutsche Bahn eine größere Auslastung als vor einem Jahr. Sie rät, Plätze zu reservieren. In Berlin und Brandenburg ist auch noch der Dienstag schulfrei. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag bleibt es wechselnd bewölkt mit Sonne. Im Südwesten gibt es einige Schauer oder Gewitter, stark böiger Südwestwind. Aktuell haben wir in Berlin-Spandau Eiskeller 23 und in Marzahn 21 Grad, in Frankfurt-Oder 17 und in Welzow 22 Grad. Morgen wechselhaft, ab dem Mittag Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis höchstens 24 Grad. Auch am Sonntag wechselhaft, dabei wird es etwas kühler. Die Zeit 16.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. mit Shelley Kupferberg.
Ja, vor 150 Jahren, da wurde er geboren, Thomas Mann, und darf natürlich auch an diesem Nachmittag bei uns im Programm nicht fehlen. Mehr dazu gleich. Seien Sie willkommen. Joe Cocker mit Feeling Alright an diesem Freitagnachmittag auf Radio 3, 16.09 Uhr haben wir es jetzt und kommen zu einer Schriftsteller-Ikone. Heute vor 150 Jahren kam er in Lübeck zur Welt, der Schriftsteller Thomas Mann. Von Zauberer über literarisches Genie, verdeckter Homosexueller bis Patriarch wurden ihm schon viele Etiketten angeheftet. Die Faszination für seine Person, die ist ungebrochen. Zu den zahlreichen Büchern über Leben und Werk des Großschriftstellers kommen in diesem Jubiläumsjahr einige neue hinzu, unter anderem von dem Literaturhistoriker Tilman Lahme, der mit Thomas Mann ein Leben, eine neue Biografie vorgelegt hat. Tilman Lahme begrüße ich jetzt auf Radio 3. Hallo.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Vor 10 Jahren erschien bereits ihr Buch Die Manns, Geschichte einer Familie über Thomas Manns Sohn Golo. Haben Sie zuvor schon eine Biografie geschrieben? Sind Sie dabei auf so viel Neues zu Thomas Mann gestoßen oder warum jetzt noch ein Buch über ihn?
Ich habe eigentlich immer gedacht, also wenn ich irgendetwas nicht tue, dann ist es eine Thomas-Mann-Biografie schreiben. Vor allem glaubt man ja auch, gibt's da nicht schon ein paar. Und als ich mich dann aber so intensiv mit dieser Familie beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, wie viele Legenden dort kursieren. Die sind zum Teil von der Familie selbst in Umlauf gesetzt worden. Die hat sich halt ihre eigene Geschichte so schön zusammen gezimmert und zurechtgelegt. Und das sind ja alles Schreibende. Klaus Mann hat mit 26 Jahren seine erste Autobiografie geschrieben. Also das war auch nicht verfrüht. Und da sind aber, da stimmt so viel nicht. Wenn man da so wirklich ein bisschen genauer hinguckt, ein bisschen den historischen Blick ansetzt und merkt, die Fakten dieser Zeit sagen uns was anderes. Und wenn man sich dann Thomas Mann selbst anguckt, dann ist er auch darin der große Meister, dass er auch, was das Autobiografische angeht, also bei seiner eigenen Erzählung, wie es bei ihm war, wie er zum Schriftsteller wurde, wie er gelebt hat und so weiter, auch lauter falsche Fährten legt. Und das hat einfach mein Interesse geweckt. Und als ich dann noch gemerkt habe, dass die Forscher auch irgendwie noch ihren Anteil haben dabei, dass es alles ein bisschen geheimnisvoll ist, ja, da war ich natürlich erst recht neugierig.
Ja, viele Mythen und Fragezeichen. Lässt sich denn genau herausfinden, warum das im Falle Thomas Manns so war?
Ich habe ein paar Vermutungen zum Beispiel dazu. Also wir müssen ja bei Thomas Mann sagen, dass er, wenn wir jetzt mal zurückblicken, vor 50 Jahren ist groß gefeiert worden. Das war der 100. Geburtstag von Thomas Mann. Da hat man sich damals eigentlich genauso wie heute getroffen. Festakt in Lübeck, im Buddenbrookhaus und so weiter. Der Bundespräsident war da, war natürlich ein anderer als heute. Aber man hat damals eigentlich irgendwie gedacht, naja, Thomas Mann, der kann jetzt doch mal in die Klassiker-Ecke und da auch so vor sich hin verstauben. Den braucht doch keiner mehr. Es gab so richtig eine ablehnende Haltung gegen ihn von vielen Kollegen aus dem Feuilleton. Auch die Wissenschaft war nicht so interessiert an ihm. Und dann sind im Laufe der nächsten Jahre seine Tagebücher veröffentlicht worden. Und das hat doch alle sehr überrascht. Ja, der Kollege Döblin hat ihn ja sowas wie die quasi personengewordene Bügelfalte genannt, also sozusagen der Beamte als Schriftsteller oder so. Und plötzlich merkte man, meine Güte, ganz so bürgerlich, harmlos, langweilig und eben immer souverän war er nun überhaupt nicht, sondern da war auch eine ganz andere Ebene, da wurde viel gelitten, da hat er eben auch etwas begehrt, was er nicht haben durfte. Ja. Ja, und das hat dann doch schon zu einem neuen Bild geführt und erstaunlicherweise aber doch noch nicht zum Richtigen.
Noch nicht zum Richtigen, sagen Sie. Deswegen die Frage, Tilman Lamme, welches Bild von Thomas Mann zeichnen Sie nun in Ihrem Buch? Was war es für ein Mann?
Wir haben irgendwie bisher die Vorstellung davon, er war ein großartiger Schriftsteller von Buddenbrooks bis über Zauberberg und so weiter. Er hat diese enorme politische Bedeutung gespielt. Ein großer Irrender erst und dann eben der große Gegner Hitlers. Und dann kommt noch diese persönliche Seite dazu. Und an der Stelle stimmt einiges nicht. Und zwar haben wir da ein Bild eines Schriftstellers, der eben ein braver Ehemann war und natürlich auch eine tolle Frau hatte und interessante Kinder. Und der dann, das sagen seine Tagebücher, irgendwie so etwas wie homoerotische Neigungen hatte. Die hat er nicht ausgelebt, die hat er dann alle in sein Werk transformiert oder sublimiert, heißt das, mit diesem Freud-Wort, womit man dann sagen wollte, da waren sie dann aufgehoben, sozusagen im Tod in Venedig findet man sie, im Leben nicht und damit war alles gut. Und dieses Bild ist falsch, wenn man sich die Quellen wirklich genau anguckt. Und zwar auch die Quellen, die nicht zugänglich waren bisher. Ja, wenn man sich das Tagebuch in seiner unzensierten Form ansieht, dann merkt man, Thomas Mann war ein früher Homosexueller im ausgehenden 19. Jahrhundert, der das sein Leben lang bekämpft hat, der ja vor allem auch erst einmal konfrontiert wurde mit dem, was ist das überhaupt? Ja, hat die beginnende Sexualwissenschaft seiner Zeit gelesen und da durfte er lesen, degenerative Hirnerkrankung, Perversion. Und dann musste er das mit aller Entschlossenheit loswerden. Und das war der Weg in eine Ehe. Also nicht als Fassade oder so, sondern weil er wirklich geglaubt hat, dass ihn das heilen könnte. Mhm.
Sie haben also durch Ihre Arbeit an diesem Buch nochmal ein neues Bild von Thomas Mann gewonnen. Kann man das so sagen?
Ja, wenn man von dieser Seite her auf ihn schaut, dann merkt man erstens, wie unglaublich viel abgründiger das alles ist. Ja, man muss sich ja mal vorstellen, was das dann heißt für ihn. Wir können ja, müssen ja heute eigentlich gar nicht darüber diskutieren, dass dieser Weg der Heilung, den er da gesucht hat, dass das nicht funktioniert. Ja, sondern dass das also ein jahrelanger Kampf wird, den er nur verlieren kann. Denn natürlich wird er nicht irgendwie ein anderer, wird er nicht geheilt, sondern es bleibt dabei, dass er eigentlich etwas ganz anderes liebt, was er nicht haben kann. Und dieses eigentlich sein ganzes Leben lang etwas zu begehren und zu lieben, was er sich selbst versagt, was ihm die Gesellschaft versagt und was er dann nie haben wird, ist doch ein schauriges Schicksal.
Das ist eine Tragödie, keine Frage. Ich meine, diese unterdrückte Homosexualität, die wurde schon öfter befragt. Sie bekommen sehr viel Lob für ihr Buch, führen auch Sachbuch-Bestenlisten an derzeit. Aber nicht alle sind einverstanden, das ist ja auch interessant. Ein Kritiker der Neuen Zürcher Zeitung zum Beispiel wirft ihnen Voyeurismus vor, weil sie eben einen besonderen Fokus auf Thomas Manns Sexualleben legen. Angeblich, es wurde danach gezählt, das Wort Sex hat dieser Kritiker rund 480 Mal in ihrer Lektüre gezählt. Ist Voyeurismus unvermeidlich, wenn man diese Art von Biografie untersuchen möchte, schreiben möchte?
Ich glaube, mit Voyeurismus hat das nun wirklich gar nichts zu tun, sondern es ist eher eine verklemmte und immer noch das Ganze vertuschende Art der Betrachtung. Wenn wir das, was wir bisher haben, dieses, wir legen uns einen falschen Thomas Mann zurecht, schützen damit, dass wir sagen, ja, aber aus Rücksichtnahme auf den großen Meister dürfen wir jetzt nicht gar zu genau hinschauen, was er da wirklich in seinem Tagebuch geschrieben hat. In der Tat, das alles, was rausgestrichen wurde aus dem Tagebuch, also was wir jetzt im gedruckten Tagebuch nicht lesen können, das sind vor allem für die ersten Jahre, die wir da von ihm haben, allesamt sexuelle Notizen. So, das ist aber nicht so, dass er da irgendwie Freude damit verbindet oder dass das besonders schön ist und dass wir uns denken, ja komm, das geht uns nichts an, sondern es ist das Leiden daran, weil er eben in einer Ehe lebt, die er ja eigentlich von seiner Veranlagung her nicht hätte eingehen sollen und wollen und heute auch nicht getan hätte, sondern und dann kämpft er damit und leidet darunter. Also das Sexuelle begegnet uns nicht als voyeuristischer, irgendwie lustiger Blick, sondern es ist, er nennt das selbst eine die geschlechtliche Attacke. Ja, und es ist wie so ein Gegner, wie ein Feind, den er zurückweist. Mhm. Und ich meine, wenn wir das alles weglassen und nicht betrachten, dann haben wir eben einen falschen Thomas Mann vor uns. Dann muss man sich halt entscheiden, will ich die Wahrheit oder will ich lieber diskretes Schweigen?
Lieber Lame, wie sehr spielt denn genau diese Tragödie in diesem Leben dann auch für das Werk eine besondere Rolle?
Wir können Thomas Mann als politischen Schriftsteller lesen, den Zauberberg, dieses große Gereiztheit, unglaublich aktuell in unseren Tagen, das zu lesen. Wir können ihn auch als einen großen Rhythmiker, einen Musiker, der also Musik in Literatur verwandelt, lesen. Das heißt, man muss das nicht unter dieser Brille sehen. Was wir aber sagen können, ist für Thomas Mann selbst, ist das der Glutkern seines Schreibens. Es geht in jedem seiner Werke eigentlich um das, was er dann ganz, ganz deutlich später in seinem großen Roman Dr. Faustus thematisiert. Da ist die Hauptperson ein Künstler, der nicht lieben darf, durch einen Teufelspakt. Also er ist genial, aber er darf nicht lieben. So, und das ist das Leben von Thomas Mann. Das ist die Grundvoraussetzung, unter der er im Leben steht und in der er Literatur schreibt. Also das findet sich in jedem seiner Werke.
Dann möchte ich Sie zum Schluss fragen, was ist aus Ihrer Sicht interessanter, das Werk Thomas Manns oder seine Person?
Also für mich gibt es da gar keine Trennung. Und bei Thomas Mann ist es ja auch so, dass alles, was er lebt und erlebt und sieht und fühlt, in seine Literatur eingeht. Und ich kann und will ihn auch gar nicht trennen. Ich würde mich, wenn er nie einen Roman geschrieben hätte, auch gar nicht so für ihn interessieren. Also das gehört beides untrennbar zusammen.
Thomas Mann, ein Leben. Das neue Buch von Tilman Lame erschien bei DTV, knapp 600 Seiten, 28 Euro. Ich danke Ihnen für das Gespräch auf Radio 3, Tilman Lame.
Ja, vielen Dank.
Fyrst frá rauðu húsi læðast refa hjón og lafir bróð kjafti lerki skóurinn. Hann fær nú margt að vita þegar kóngurinn er með kross í hendi koma.
svo langt frá stein hún sé andar sunnan blæ og eflist af lífskrafti engin maður veit og engin fær að vita þegar kóngurinn er með kross í hendi koma
Radio 3 am Nachmittag, 16.22 Uhr, Musik aus Skandinavien haben wir hier gehört, von Aschgedir, und kommen zu einer Frau, die, ja, die große Nachwuchsfrau im deutschen Jazz ist, Olivia Trummer. Ein neues Album gibt es gerade. Sie hat früh angefangen, Musik zu machen, mit 4 Jahren. Da gab es erstmal die klassische Klavierausbildung und es war völlig klar, das ist ihr Weg. Dann kam Improvisation und Komposition noch dazu und heute ist es vor allem Jazz und Songwriting. Das interessiert sie. Wir hören mal rein in ihr neues Album. Heute erscheint es, um ganz genau zu sein, mit einem Klassiker, den Sie sicherlich hier identifizieren. Falls nicht, My Baby Just Cares For Me.
Baby, just kiss for me. nothing he can see. I wonder what's wrong with my baby, 'cause my baby doesn't kiss. My baby doesn't kiss for me.
Musik auf Radio 3. Lange nicht gehört. Noch nie gehört. Nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Musik aus dem Senegal auf Radio 3 von Mommy Maiga, der hier nicht nur singt, sondern auch die westafrikanische Harfe, die Kora, spielt.
Radio 3. Kultur kompakt.
Ja, die ARD-Häuser, die beraten derzeit im Auftrag der Politik über die Verringerung von Radiowellen. Die Anzahl der regionalen Hörfunkprogramme in der ARD, die soll nach dem Willen der Bundesländer von rund 70 Wellen auf 50 sinken. Imke Griebsch ist jetzt bei mir und weiß mehr.
Dem Sender Cosmo drohte das aus. Dabei ist es das einzige Radioprogramm der ARD mit einem mehrsprachigen Programm. Es kursierten Berichte, dass der Westdeutsche Rundfunk, der WDR, darüber nachdenke, die Inhalte des interkulturellen Radiosenders nur noch im Netz, also nur noch digital zu veröffentlichen. Diese Pläne haben eine breite Protestwelle ausgelöst mit der Petition Cave Cosmo Radio. Save Cosmo Radio haben sich sehr viele Menschen für den Erhalt von Cosmo eingesetzt. Auch prominente Kulturschaffende gehören zu den Unterzeichnern, zum Beispiel der Sänger Peter Fox und Herbert Grönemeyer, der Regisseur Fatih Akin oder die Autorinnen Jagoda Marinic und Samira El-Wasil. Auch Claudia Roth und Luisa Neubauer haben die Petition unterschrieben und nun hat der WDR auf diese Petition reagiert. Man wolle Cosmo nicht abschalten, sondern weiterentwickeln. So hat es die Programmdirektorin Andrea Schafarzik formuliert. Wer weiß, was dahinter steckt, weiterentwickeln könnte ja trotzdem sein. Digitalisierung, man weiß es nicht, mal sehen. Der nordrhein-westfälische Medienminister Liminski von der CDU hat sich auch geäußert. Er hat betont, dass Cosmo den öffentlich-rechtlichen Auftrag erfülle. Er gehöre zu den Aufgaben der Rundfunkanstalten mit ihrem Angebot, die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft zu spiegeln und eine breite Zielgruppe zu adressieren. Er sagt wörtlich, Cosmo tut das und ist daher gerade für ein Land wie NRW von Bedeutung.
Und darüber hinaus sicherlich auch. Es ist eine demografische Realität, die hier gespiegelt wird. Jetzt kommen wir zu einem anderen Musikthema, in dem Fall die Pet Shop Boys. Die erinnern mit einem Song an den verstorbenen Alexei Nawalny.
Ja, der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny war der bekannteste Gegner vom Kreml-Chef Wladimir Putin. Vergangenes Jahr im Februar ist er ja gestorben in einem russischen Straflager. Die Pet Shop Boys sagten, Nawalny habe von einem Russland geträumt, das sich von Putins Korruption und Autoritarismus befreit hat. Sein Mut und sein ungebrochener Geist inspirierten bis heute. Eine erste Version des Songs hatten die Popstars bereits im Februar produziert. Unter dem Titel In Memoriam Alexei Nawalny, Hymne, hat das britische Popduo jetzt drei Versionen des Songs veröffentlicht, darunter einen neuen, rund 5-minütigen Dance-Mix. Und in dem zitiert Sänger Neil Tennant Auszüge aus Nawalnys Gefängnisbriefen und aus dessen Autobiografie Patriot. Die Pet Shop Boys spielen auf einem Gedenkkonzert am 28. Juni in Berlin ein 40-minütiges Set. Und da wird eben auch diese Hymne an Nawalny zu hören sein oder auf Nawalny. Dort sollen auch russische Künstlerinnen und Künstler auftreten und auch ein Live-Gespräch mit der Witwe Julia Nawalnaja sowie ein Screening des Dokumentarfilms Nawalny sind geplant.
Jetzt schauen wir mal in hiesige Gefilde und auf den Pfingstmontag, das ist der 9. Juni, da findet nämlich der Deutsche Mühlentag bundesweit statt und da machen auch Berlin und Brandenburg mit.
Hier bei uns im Sendegebiet gibt es rund 170 Mühlen und viele davon kann man am Montag besichtigen. Im Vordergrund bei diesem Mühlentag steht die Mühle als technisches Kulturgut. Ja, schließlich baut und nutzt die Menschheit schon seit über 2000 Jahren Mühlen. Einige der teilnehmenden Mühlen sind restauriert und nicht mehr funktionsfähig. Andere arbeiten noch und mahlen tatsächlich Mehl, darunter Windmühlen, Wassermühlen, Rossmühlen und Motormühlen. Die Menschen, die sich um die Mühlen kümmern, erklären den Besuchern die Geschichte, die Funktion der jeweiligen Mühle. Manche werden auch im laufenden Betrieb vorgeführt und bei einigen der teilnehmenden Mühlen finden auch kleine Dorffeste statt. Ich nenne nur mal zwei Mühlen von den vielen, die am Deutschen Mühlentag besichtigt werden können. Zum einen die Wassermühle in Golmitz. Golmitz ist ein Ortsteil der Gemeinde Nordwestuckermark, befindet sich ganz in der Nähe von Prenzlau. Die Mühle ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet und da gibt es Mühlenführungen, Kaffee und Kuchen, Getränke und der Trödelboden ist auch geöffnet. Und in Berlin-Neukölln steht am Bukower Damm eine der letzten funktionsfähigen Mühlen Berlins, die Britzermühle. Das ist eine Holländermühle mit Jalousieflügeln, also eine echte Windmühle. Und diese Mühle malt als einzige der ursprünglichen Hauptstadtmühlen noch Mehl mit Windkraft. Auch dort gibt es Führungen durch die Mühle, Kaffee und Kuchen, Britzer-Schmalzstullen werden serviert, Aktivitäten für Kinder organisiert und auch ein Imker wird vor Ort sein und sicherlich Honig dabei haben und etwas übers Imkern erzählen. Ja, mehr teilnehmende Mühlen und mehr Informationen findet man auf der Internetseite mühleninbrandenburg.de.
Schöner Tipp. Vielen Dank, Imke Griebsch.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Vier Seiten nur und die ganze Welt der Musik. Melancholisch und zart, virtuos und wild. Glücklich ist, wer das Instrument bei Solistin Antje Weithaas studieren darf. Eine Meisterin der Violine, eine Meisterin im Unterrichten.
Ich wollte hier in der Hans Eisler studieren und sehr besonders mit Antje Weithaas.
Wir haben ihre Klasse der Musikhochschule Hans Eisler zu Gast im Radio 3 Kultursalon. Moderatorin Fanny Tank fragt nach, was ist von Antje Weithaas zu lernen? Was sind die eigenen Pläne? Und mal ehrlich, in welchen Momenten will man die Geige in die Ecke pfeffern? Musik und viele Geschichten. Die Absolventen im Radio 3 Kultursalon im Studio 14 der RBB Dachlounge. Am Mittwoch, 19 Uhr. Jetzt anmelden auf unserer Website Radio 3, wie es euch gefällt.
Esperanza Spalding auf Radio 3 Letter.
Once we were trees, now we are birds. Einst waren wir Bäume, jetzt sind wir Vögel. Das ist nicht nur der Titel einer Ausstellung in der Berliner IFA-Galerie, der Galerie des Instituts für Auslandsbeziehungen, sondern er ist das Motto eines Kulturfestivals, das heute beginnt, im Kunsthaus Akut in Berlin-Mitte. 28 Künstler und Künstlerinnen aus 13 Ländern sind dabei. Carmen Herold ist Leiterin des Goethe-Instituts im Exil und sie leitet das Festival. Herzlich willkommen auf Radio 3. Hallo.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Once we were trees, now we are birds. Was hat es mit diesem Titel auf sich?
Ja, der Titel ist einer südöstlichen Küstenregion der Türkei entliefert. Und nach diesem Sprichwort heißt das, oh mein Nachbar, oh Leaster, einst waren wir Bäume, jetzt sind wir Vogel. Und diese poetische Formel ruft genau eben Themen wie Brüchigkeit von Zugehörigkeit, Entwurzelung und Ähnliches auf. Also es geht um die Frage, ob das Konstrukt der Verwurzelung nicht vielleicht auch zu statisch ist, sondern sich eher im Fluss fluide ist, also deswegen das Gegenbild des Vogels.
die beteiligten KünstlerInnen waren oder sind alle StipendiatInnen im Schutzprogramm der Martin-Roth-Initiative, eines der weltweit größten Schutzprogramme für bedrohte KünstlerInnen. Kuratiert wurde das Ganze von einem ganzen Team. Ich will mal kurz die Namen nennen. Das sind Cholud Bidak, Emra Gökdemir, Anna Karpenko und Ludmila Pogodina. Welche Themen sind den Künstlerinnen und Künstlern in ihrer Kunst wichtig und wie werden sie transformiert sozusagen und gezeigt?
Bei den Themen der KuratorInnen geht es natürlich immer auch um die Frage von Flucht, Verfolgung, Vertreibung und damit verbunden auch um die Frage von Erinnerung. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, sie nicht auf diese Kontexte zu verengen. Es gibt keine notwendige Kausalkette zwischen der eigenen Vertreibungsgeschichte und den behandelten Themen. Insofern wäre es auch wichtig, darauf irgendwie ein Augenmerk zu legen. Und selbstverständlich geht es schon auch darum, wie man in dieser Transitionsphase in den neuen Kontexten, also vor allem dann für viele, in dem Fall Deutschland, wie man damit umgeht.
Das Festival wird angekündigt mit 4 Hauptteilen. Da gibt es Performances, da gibt es ein Filmprogramm, da gibt es ein Musikteil, Literatur, ein Diskursprogramm. Das ist ja ziemlich vielschichtig. Vielleicht können Sie uns mal ein paar Beispiele geben, was da alles auf die Bühne kommt.
Also ich kann vielleicht für jeden Tag ein kleines Highlight herausstellen. Heute arbeiten wir vor allem mit Performances. Unter anderem wird die brasilianische Künstlerin Elisabeth Finger ein Stück auf die Bühne bringen. Was sie interessiert, sind Schöpfungsmythen. In ihrem Stück wird sie also alten, tradierten Formen des Zusammenlebens zwischen Mensch und Tier nachgehen. Am Samstag dürfen wir der aus Südafrika stammenden Musikerin und Performerin Pure zuschauen und zuhören. Sie wird eine Musikperformance auf die Bühne bringen, wo es eben auch um schwarze, queere, feministische Kulturtraditionen geht. Und am Sonntag ist für all jene, die noch stärker partizipativ in die Programme eintauchen möchten, ein S-Workshop unter dem Künstler Sujatra Ghosh sehr zu empfehlen.
Danke für den Überblick. Letters Home, eine Performance, ist so übertitelt, da geht es um Tagebuchfragmente. Wie politisch ist hier das Private?
Bei dem Künstlerduo Alive Duo, Ivan Nikolaev und Alena Stratostina, geht es vor allem um Fragen von Prozesshaftigkeit, von Zugänglichkeit, von Sprache. Und das sind natürlich alles sehr private Themen, die man im Kontext von Flucht immer wieder neu verhandeln muss, dem man ausgesetzt ist.
Ich will vielleicht noch etwas Erquickliches an dieser Stelle herausheben. Es wird nämlich auch Kulinarisches geboten. Und ich habe gelesen, es gibt einen interaktiven Essensworkshop. Was kann man sich darunter vorstellen?
Bei dem Essensworkshop wird es darum gehen, dass man Fragen der Gemeinsamkeit erörtert. Also konkret wird es zwar einen Fermentierworkshop geben, aber was, glaube ich, für dieses Festival oder auch unsere Programme ganz generell wichtig ist, ist eben auch, dass es in Zeiten sozialer Verödung, wo Begegnungen durch den Abbau von öffentlichen Räumen, aber auch die Zunahme virtueller Räume erodieren. Deswegen braucht es eben diese Orte der Begegnung, diese Orte des sozialen Austausches. Deswegen wird dieser S-Workshop auch stellvertretend dafür stehen.
Once we were trees, now we are birds. Das internationale und interdisziplinäre Kulturfestival. Es beginnt heute, endet dann am Sonntag im Kunsthaus Akut in der Veteranenstraße 21 in Berlin-Mitte. Und das Ganze findet bei freiem Eintritt statt. Danke an Carmen Herold, Leiterin des Goethe-Instituts im Exil. Sie leitet das Festival.
Vielen Dank.
Looking
Chicoria hier am Klavier und mit einer eigenen Komposition. Windows auf Radio 3. Ja, und ein kleines Fensterchen möchte ich auch schon mal öffnen in die kommende Stunde. Ganze 40 freie Theater gibt es in Brandenburg und nach 17 Uhr wollen wir mehr darüber erfahren. Wir stellen Ihnen dann das Eventtheater in Brandenburg an der Havel vor. Es feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Ja, und darüber also gleich mehr. Theresa Kronthaler ist klassisch ausgebildete Sängerin, als solche auch aktiv. Quasi nebenbei bearbeitet sie allerdings für Bandprojekt Kronthaler italienische und englische Arien und Lieder mit stilistischen Mitteln der Moderne.
Cioè, tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra e è arrivata la primavera. L'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata. È incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione. Guarda, che, mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso, corre nel mio sangue, è quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione. Non so cosa devo fare con questa emozione. Hai capito? Mi ricorda boschi umbrosi, mi ricorda boschi umbrosi, che mi lunga sui tormenti, quando i sassi e mi lamenti, mi spantean fatti pietosi. Mi ricorda boschi umbrosi, mi ricorda boschi umbrosi.
Wir waren unglaublich ineinander verliebt, wir haben viel gelacht.
Die Dokumentale schöpft aus dem Leben.
I'm Duncan, I'm a documentary filmmaker.
Echte Geschichten werden zum Festival.
How would you get to the creative paradise?
Einem Festival aus Dokumentarfilm, Virtual Reality, Podcast, Sachbuch und öffentlichem Dialog.
What was your motivation to do this film?
Die Dokumentale ist selbst höchst lebendig. Sie schwärmt aus in die ganze Stadt. In Kinos, Kulturstätten und an offene Orte.
So why should you care about what happens in the Philippines?
11 Tage Gegenwart aus verschiedenen Perspektiven.
They've known this for 100 plus years.
11 Tage Austausch, gemeinsames Nachdenken, Lernen und Geschichten erzählen.
Manchmal müssen wir einfach sagen, okay, das, was sie erlebt haben, reicht noch nicht.
Die Dokumentale.
Und das ist eigentlich etwas, was es nicht geben sollte.
Ab Donnerstag in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Es zeige eben, was politisch möglich war, meint die SPD-Abgeordnete Rasha Nasser. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU verteidigt den Plan im Bundestag. Der Schritt wirke auch indirekt, weil damit ein Anreiz wegfalle, nach Deutschland zu kommen.
Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Die Kommission ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro pro Stunde. Die Beschäftigten der Charité-Tochter CFM sollen ab dem Jahr 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Darauf haben sich die CFM-Geschäftsführung und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt, wie der RBB erfahren hat. Demnach wird das Gehalt der rund 3.500 Beschäftigten stufenweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. In einem ersten Schritt steigt das Einkommen ab diesem Juni zunächst auf 88%. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro. CFM ist unter anderem für Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Wegen des Tarifstreits gab es wochenlange Streiks. Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den die Regierungsfraktionen von SPD und BSW zusammen mit der CDU vorgelegt haben. Annette Kufner, RBB 24 Landespolitik.
Künftig soll es einen Grenzwert von 3,5